Liebe Geschwister, schön, dass wir uns heute versammelt haben hier in der Gemeinde an einem wunderschönen Sabbattag. In der Nacht war es kalt. Ich weiß nicht, ob es bei euch hier auch so kalt war. Wenn ich am Abend sehe oder in der Nacht, dass es keine Wolke am Himmel ist, dann weiß ich genau, die Nacht wird kalt sein, aber der Tag wird schön sein. Ich mag lieber so, als wenn der Himmel voll mit Wolken ist, dann ist wahrscheinlich in der Nacht oder in der Früh ein bisschen wärmer, nicht so kalt. Aber was hilft das, wenn der Tag so trübe ist? Aber wenn es so schön sonnig ist, dann freuen wir uns. Wir haben heute noch einen zusätzlichen Grund zur Freude, zu unserem besonderen Gottesdienst heute zum Abendmahl. Und ich freue mich, dass wir auch Abendmahl heute miteinander mit Jesus Christus feiern dürfen. Ich möchte gerne jetzt in einer Zeit vor dem Abendmahl unsere Gedanken lenken auf etwas, was Jesus selber gesagt hat, was zum Abendmahl sehr wichtig ist. Ich lade euch ein, wenn ihr mit mir lesen wollt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, da steht dieser bekannte Text, Einsetzungsworte zum Abendmahl. Den Text hören wir sehr oft beim Abendmahl. Ich möchte gerne heute ein paar Gedanken aus diesem Text rausnehmen und mit euch teilen, bevor wir dann teilnehmen am Abendmahl. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, lesen wir gemeinsam ab dem Vers 23. 1. Korinther 11, ab dem Vers 23. Paulus sagt hier, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich habe einige Gedanken aus diesem Text rausgenommen. Und zwar, Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten können wir sagen, zur Erinnerung an mich. Und so oft ihr da aus diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Also diese paar Gedanken waren mir sehr wichtig, wo ich mich vorbereitet habe auf dieses Abendmahl. Erstens sagt Jesus, das tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Erinnerung an Jesus. Das Abendmahl ist eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen jetzt etwas über diese Erinnerung sprechen. Ich möchte heute keine theologische Diskussion über Abendmahl, über Jesus und über das, was er für uns getan hat, sondern ich möchte gerne dieses Wort Erinnerung an Jesus im Mittelpunkt stellen. Wir Menschen pflegen gerne Erinnerungen, nicht wahr? Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, vielleicht hat uns jemand besucht oder wir besuchen jemanden, dann ist es sehr oft der Fall, dass wir dann ein Bild miteinander machen wollen. Auch wenn wir im Gottesdienst sind, auch wenn wir irgendwas Besonderes miteinander erleben, lass uns mal ein Bild miteinander machen. Und dieses Bild bleibt jedem als eine Erinnerung an das, was geschah. Oder jemand möchte dir etwas lassen, etwas geben, als Erinnerung an ihn, da du bei ihm warst oder mit ihm zusammen. Erinnerung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir waren eine lange Zeit zusammen. Ich möchte euch auch etwas als Erinnerung an mich zurücklassen. Das letzte gemeinsame Mal, das, was Jesus mit den Jüngern erlebt hat, hat er ihnen zunächst mal und uns als Erinnerung hinterlassen. Das Brot, das sein Leib symbolisiert, und auch den Kelch als Symbol für sein Blut. Ich habe mich gefragt, was soll diese Erinnerung? Warum war Jesus wichtig, dass er uns etwas als Erinnerung hinterlässt? Und heute, wenn wir das Abendmahl miteinander erleben, dann denken wir und erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat und gesagt hat. Erstens, was mir aufgefallen ist, Jesus möchte uns daran erinnern, dass wir Sünder sind, dass wir gefallen sind. Wir brauchen eine Errettung. Durch dieses Mahl, Abendmahl, kommt zu uns immer mehr und immer wieder der Gedanke, dass wir gefallen sind. Damals im Garten Eden, wir haben auch heute in der Lektion ein bisschen angeschnitten, damals, die Menschen haben gesündigt. Die Menschen haben versucht, diese Schuldgefühle, diese Sünde, diese Angst auch selber zu bewältigen. Und sie haben irgendwelche Schürze, steht in der Luther-Übersetzung, von Blättern gemacht, damit sie diese Gefühle, ich spreche jetzt nicht von der körperlichen Nacktheit aus dem Schöpfungsbericht, aus dem Sündenfall, aus diesem Bericht, sondern die Gefühle, die Sünde, der Mensch ist gefallen und er hat Angstgefühle. All das, was die Sünde gebracht hat, tragen wir in uns. In der deutschen Sprache haben wir auch diesen Begriff, wenn man sagt, jemand hat jemanden bloßgestellt vor allen Leuten. Was hat er mit ihm gemacht? Er hat ihn erniedrigt. Er hat etwas gegen ihn getan. Und der Mensch hat jetzt irgendwelche besondere Gefühle. Er ist beleidigt. Er ist traurig. Er ist am Boden zerstört. Das sind die Gefühle oder der Zustand von Menschen nach dem Sündenfall. Aber durch das Opfer, das Gott gebracht hat, jetzt nur mal so Stückchen von der Lektion heute, die Felle, die Röcke von Fellen, ist das Einzige, was diese Gefühle oder diesen Zustand bei uns bewältigen kann. Und woher die Felle? Gott bringt selber das erste Opfer und er zeigt den Menschen, dass jemand kommen wird und für sie, unschuldig wie dieses Lamm, für sie sterben wird. Nur das kann sie und ihre Sünde bedecken und eine Erlösung für sie sein. So ist der Tod Jesu am Kreuz für uns eine feste Garantie, dass wir als Sünder gerettet sind. Man kann eine Garantie bekommen so und so. In der Geschäftswelt sagt man, und das kennen wir, wenn jemand dir etwas verspricht, eine Garantie, die er nur mündlich gibt, du sollst vorsichtig sein, das hat keinen Wert. Wenn du das nicht schwarz auf weiß bekommst, der Garantiegeber, er soll dir schwarz auf weiß etwas geben, mit einem Stempel. Wenn du so eine Garantie bekommst, so richtig schriftlich in der Hand, da kannst du ruhig schlafen. Aber alles, was die Vertreter, von welchen Versicherungen oder was auch immer, dir sprechen, mündlich erzählen und versprechen, das hat überhaupt keinen Wert. Sondern nur das, was du schriftlich bekommen hast. Interessant, wenn wir in diesem Bild jetzt auch an uns Sünder denken. Jesus garantiert uns, und Gott hat im Garten Eden noch gesagt, dass jemand aus der Nachkommenschaft der Frau kommen wird und dass die Schlange besiegt werden wird. Aber diese Garantie haben wir schriftlich, haben wir unterschrieben mit dem Blut Jesu Christi. Und das ist die erste Erinnerung, die Jesus uns lassen möchte. Wir als Sünder, jeder, der sich als Sünder fühlt, als wenn er sagt, ich bin ein Sünder, hat diese Garantie. In der Bibel lesen wir dieses Wort von Apostel Johannes, wenn wir unsere Sünde verstecken wollen, wenn wir sagen, wir haben keine Schuld, keine Sünde, da betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir zugeben und wenn wir bekennen und lassen, dann ist er gerecht, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Das ist die Garantie von Jesus. Jesus sagt, wenn ihr das tut, das tut zu meinem Gedächtnis. Im ersten Punkt denke ich an uns als Sünder. Das Abendmahl und das, was Jesus für uns getan hat, ist eine feste Garantie, dass die Sünder gerettet sind. Jeder, der diese Errettung von Jesus wahrnehmen möchte. Ich möchte gerne zu einem zweiten Gedanken kommen. Was sagt uns und zeigt uns noch das Abendmahl? Eine Erinnerung an Jesus, Erinnerung an eine unendliche Liebe, die wir Menschen nicht verstehen können. Auch in der Lektion in unserer Klasse oben ist ein Gedanke gekommen. Gott hätte am Anfang die Menschen, die gesündigt haben, einfach so töten, vernichten, denn so hat er auch gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Also, du hast jetzt gesündigt, weg von der Bühne und ich schaffe neue Menschen. Hätte er das machen können? Natürlich. Aber in seiner unendlichen Liebe möchte Gott gerade diese Menschen retten. Und nicht nur diese Menschen, sondern die ganze Menschheit. Denn durch diese ersten Menschen, sagt die Bibel, ist die Sünde zu uns allen gekommen, weil wir alle gesündigt haben. Die Liebe Gottes, die wir Menschen nicht verstehen können, was hat er denn davon? Wenn du Liebe zu jemandem zeigst, hast du auch etwas davon? Manchmal schon. Oder erwartet man, Gott, der Ewige, der große Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, zeigt seine unendliche Liebe zu kleinen Menschen. Was hat er davon? Hat er nichts. Aber er hat gezeigt, dass er diese Menschen lieb hat. Gott ist die Liebe. Die Liebe, die nur juristisch vollzogen wird, ist gar keine Liebe. Kennt ihr welche Liebe, die nur juristisch vollzogen wird? Ich habe in meiner Familie einen Fall, eine Cousine von mir. Sie sollte heiraten. Und ein Mann war da, vorgeschlagen von anderen aus der Familie. Sie sollte ihn heiraten. Aber sie hat ihn gar nicht geliebt. Und sie wollte es nicht. Aber ihr wurde gesagt, wie es gut für sie ist, ihn zu heiraten. Was sie alles dadurch bekommt. Und wie ihr Leben sein wird. Und eine Absicherung für das Leben. Aber es ist alles nichts, weil sie ihn nicht liebt. Und weil so viele Leute mit ihr gesprochen haben, haben sie diese Frau überredet, und sie haben geheiratet. Sie standen auch im Standesamt vor Standesbeamten und sie haben ihr Ja-Wort gesagt, aber die Liebe war nicht da. Sie haben auch ein Kind bekommen, aber nach ein paar Jahren sind sie auseinander. Und danach haben viele gedacht und gesehen, dass da überhaupt keine Liebe war. Man kann nicht irgendwie etwas tun, heiraten, aus irgendwelchen Berechnungen nur eine juristisch vollzogene Liebe. Also wir sind jetzt zusammen und wir lieben uns. Es geht nicht. Sondern die Liebe kommt aus dem Herzen. Und es gibt auch heute so viele Ehen, wo eigentlich leider keine Liebe da ist. Ein bekannter Theologe hat gesagt, es gibt Ehen, wo die Ehepartner so einfach nebeneinander leben. Aus irgendeinem Grund sind sie zusammen, aber so richtige Liebe unter ihnen ist es nicht. Jeder hat seine Wege und sein Leben und das ist etwas, was eigentlich Gott nicht gedacht hat, als er die Menschen zusammengefügt hat. Eine Ehe füreinander. Ich bemühe mich für meinen Ehepartner, dass es ihm gut geht, dass er Liebe bekommt. Das ist eine richtige Liebe. Eine Liebe, die nur juristisch vollzogen wird. Wie ist die Liebe Gottes? Mit irgendwelcher Berechnung? Auf jeden Fall nicht. Sondern er hat sich geopfert für die Menschen, für dich und mich. Das ist diese zweite Erinnerung, was Jesus gedacht hat. Und ich habe das in meinen Gedanken gehabt. Wenn ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, das tut zu meinem Gedächtnis. Gedenkt an die große Liebe, die ich zu euch gezeigt habe. Gedenkt an die Taten, die ich für euch getan habe. Und es gibt noch einen Gedanken, den ich noch betonen möchte. Nicht nur, dass Jesus uns geliebt hat, sondern diese Erinnerung an Jesus soll auch ein Teil unseres Lebens werden. Also ein Teil von mir. Wir lesen einen Text in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ein interessanter Text, den Paulus hier uns sagt, was es bedeutet, wenn diese Liebe Gottes uns bewegt, in uns etwas tut. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. An einer anderen Stelle in Römerbrief sagt Paulus, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir waren Feinde Gottes. Für einen guten Menschen kann es schon mal passieren, dass jemand sein Leben gibt. Aber für einen Feind, und wir waren Feinde Gottes. Und Gott hat das für uns gezeigt und geliebt, doch noch, wo wir Feinde waren. Die Liebe Gottes drängt uns, sagt Paulus hier. Und wozu drängt sie uns? Sie bewegt uns, daran zu denken, dass wir auch nicht uns selbst leben, im Vers 15, sondern dem, der für uns gestorben ist. Du hast eine Verantwortung dem gegenüber. In einem, vielleicht einem natürlichen Bild, wenn es so angenommen passiert, dass jemand für dich gestorben ist, um dein Leben zu retten, dann kannst du nicht einfach so sagen, ah, okay, passt schon, tschüss, ich gehe weiter. Sondern du spürst auch eine Verpflichtung demjenigen gegenüber, wenn er nicht mehr lebt, wenn sein Leben zu dir für dich gegeben hat, dann vielleicht zu seiner Familie, zu seinen Kindern. Du kannst nicht einfach so ruhig bleiben, sondern du bist in diese Familie reingekommen. Du tust alles auch mal, seiner Familie etwas Gutes zu tun oder irgendwas jemandem anderen aus der Verpflichtung zu dem, der für dich sein Leben gegeben hat. Genauso dieses Bild können wir auch in diesem Sinne mit Abendmahl mit Jesus und das, was er für uns getan hat, auch übertragen. Jesus ist für uns gestorben. sein Leib und sein Blut für uns gegeben. Und Paulus sagt, wenn wir daran denken, dann bewegt uns das. Wir können nicht ruhig bleiben. Und wir haben so mal ein Gefühl, nicht mehr uns selber zu lieben, sondern zu dem, der für uns gestorben ist. Jesus sagt, so oft ihr daraus trinkt und auch den Brot isst zum Abendmahl, tut zu meinem Gedächtnis. Ich möchte kurz zusammenfassen, was hat Jesus damit gemeint? Erstens hat er gesagt, erinnert euch, dass ihr Sünder seid, dass ihr eine Erlösung braucht und ich habe euch erlöst. Mein Blut und mein Leib, der für euch gegeben wurde, ist eine feste Garantie für eure Errettung. Denkt daran, das ist nicht irgendwie nur ein Wort, eine Floske, sondern das ist eine feste Garantie, unterschrieben durch das Blut Jesu. Gott zeigt uns seine unendliche Liebe. Er hat nichts davon, aber er zeigt seine Liebe zu seinen Feinden, zu uns, wo wir noch in der Sünde waren. Und noch was wichtig ist in diesem Gedächtnis, diese Liebe Gottes möchte uns auch in uns reindringen, uns bewegen, dass wir so leben, ihm zu Ehre, für ihn, in der Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Ihr Lieben, wenn wir heute das Abendmahl zu uns nehmen, möge Gott uns helfen, dass wir daran denken. Zumindest an diese drei Punkte. Dass wir nicht einfach so heute das Abendmahl erleben, sondern mit dem Brot und mit dem Wein so richtig an Jesus denken. An das, was er für uns getan hat. Und an das, was er von uns erwartet. Wenn ich nochmal dieses Wort Opfer erwähne von der Lektion, nicht nur, dass Gott für uns geopfert hat oder sich geopfert hat, sondern Gott erwartet auch diese Opferbereitschaft auch von uns. Denn nur so zeigst du, dass du ihn wahrnimmst, dass du ihn akzeptierst. Wenn man über Opfer denkt, das kostet auch was. Da ist ein Teil von dir auch vielleicht angesprochen. Und Gott möge uns helfen, dass wir auch bereit sind, auch ein Teil von uns, ihm zu opfern und zu sagen, mein Teil, dieser Teil meines Lebens gehört dir, lieber Gott. Und dieses Abendmahl kann uns auch daran erinnern, an die Erwartung Gottes, eine Opferbereitschaft auch von uns zu bekommen. Otto, ein abschließendes Wort?
Vielleicht kann ich auch nur etwas opfern, was von mir ist.
Ja. Was ich habe, was mir gehört, kann ich auch opfern. Das erwartet Gott auch von mir. Er erwartet nicht von mir nicht, dass ich etwas opfere, was mir nicht gehört. Nämlich, es wäre sehr leicht, etwas zu opfern, was mir nicht gehört. Aber wenn du etwas opferst, was dir gehört, wo ein Teil von dir weggeht, dann ist das richtige Opfer, was Gott von uns haben möchte. Gott möge uns segnen. Und mein Wunsch und Gebet vor Gott ist, auch heute, gerade jetzt, wenn wir teilnehmen am Abendmahl, dass gerade diese Handlung auch Spuren hinterlässt in unserem Denken, in unserem Überlegen, in unseren Entscheidungen, dass wir durch dieses Abendmahl auch heute noch einen Schritt näher zu Gott kommen. Gott möge uns segnen dabei. Jetzt wollen wir den Segen Gottes empfangen, den er in seinem Wort für sein Volk vorgesehen hat. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.